Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weird History, dem Podcast, der euch zeigt, dass Geschichte gar nicht immer so todeslangweilig sein muss wie in der Schule, sondern dass sie teilweise auch einfach kurios und total absurd ist. Alle 14 Tage Samstag nehmen Leonie und ich, Bianca, euch mit an die Hand und entstauben ein bisschen die Geschichtsbücher und suchen euch Geschichten, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt.
Das Besondere daran ist, dass wir diese Geschichten auch noch nicht gehört haben, denn wir suchen immer unterschiedlich voneinander ja, verschiedene passende Geschichten raus und die hören wir auch immer bei der Aufnahme erst.
Das heißt, der Überraschungseffekt ist auch bei uns da und heute haben wir euch ein Thema mitgebracht, ach, da dachte ich so, besser geht's eigentlich fast nicht, weil fast jeder hat das selber in seiner Schublade und hofft, dass das nie rausgekramt wird, nämlich kuriose Modetrends.
Oh ja.
Und Leonie, da habe ich gedacht, da stelle ich dir direkt eine richtig fiese Frage und sag einmal so, es gibt doch bestimmt irgendwas, was du mal mitgemacht hast, wo es irgendwo ein Foto gibt, wo du denkst, hoffentlich holt das niemals wieder jemand raus.
Es gibt mehrere. Also, ich wusste, dass diese Frage kommt und ich bin auch ehrlich, ich bin total fein damit, weil ich mir denke, ich war halt ein Opfer meiner Zeit und ich bin da halt mitgegangen, weil wenn man das nicht, also dazu muss ich sagen, ich bin ja relativ ländlich aufgewachsen und da ist es so in der Natur der Dinge, dass diese Trends immer erst dort ankommen, wenn sie in der Stadt sind.
Ja, genau. Das ist wirklich so.
Und deswegen, ich erinnere mich da so an verschiedene Abschnitte, die sind aber zeitlich, glaube ich, relativ dicht beieinander. Aber wie gesagt, ohne Gewehr, ich als Landkind habe sowieso nie die echten Trends mitmachen können. Also was ganz geil war, sind diese Scrunchies.
Was ist das denn? Wir sind nicht so weit alterstechnisch auseinander,
aber nee, was ist das? Haarbänder, diese dicken Haarbänder. Und die sind wieder in, habe ich jetzt gemerkt.
Aber Mode ist ja auch irgendwie so ein Zirkel. Ja,
es kommt immer wieder Schlaghosen,
zurück.
Alles. Aber also das fällt mir jetzt als erstes ein. Da waren diese flauschigen, dicken Haarbänder, ich glaube, die hießen Scrunchies.
Ja.
Die waren so beliebt und ich hatte sie natürlich. Und Haarreifen ist auch wieder richtig beliebt. Also, ne, kommt alles wieder. Das waren aber noch so die guten Sachen. Jetzt gehe ich mal ein bisschen in die skurrilere Ecke.
Genau, da wollen wir hin.
Kennst du noch diese Röhrenjeans?
Die habe ich gehasst.
Oh, ich hatte die in ganz bunten Farben auch noch.
Aber Colorblocking, ich wollte es gerade sagen, weil diese Phase habe ich auch noch mitgemacht. Und richtig enge Hosen in so richtig krassen
schrillen Farben.
Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal so eine richtig krasse neongelbe Hose gehabt.
Oh.
Und die habe ich in der Umkleide angezogen und die war so eng, ich bin da nicht mehr rausgekommen. Also ich schwöre es dir, ich habe die nicht ausgekriegt.
Ja, ich hatte eigentlich die gleiche, nur halt in pink. Und ich hatte sie auch noch in blau und grün.
Wir hätten so ein gutes Pärchen abgegeben. Einfach.
Ja, total.
Unglaublich.
Ja, das glaube ich auch. Und was auch übrigens noch ein Ding war, und ich bin gespannt, ob du das auch hattest, weil das war gefühlt überall, diese Adidas-Taschen.
Nee, da bin ich raus. Ich bin kein Markenopfer, es tut mir leid. Bin ich nie gewesen, also habe ich
hatte die aus der Türkei.
Die billige Nachmache.
Ja, genau. Nee, das war echt so krass. Also bei uns auf der Schule, da liefen wirklich alle mit diesen Adidas-Taschen rum. Und die waren auch irgendwie so quadratisch, also die waren jetzt auch irgendwie relativ unförmig. Und die gab es in den verschiedensten Farben. Und ich hatte die nie, weil ich war auch nie so ein Markenfan. Und dann sind wir aber, wie gesagt, irgendwann mal in die Türkei gefahren. Das war auch mein, glaube ich, erster und letzter Türkei-Urlaub. Und da habe ich mir zwei gegönnt. Die gab es da vielleicht so für einen Zehner oder so.
Und dann
so.
Endlich auch mal den Trend mitzumachen, ne?
Genau. War da ein bisschen doof. Ich konnte die da nicht mehr lange tragen, weil danach waren die schon nicht mehr so beliebt.
Es ist doch so, aber so ist das halt mit der Mode. Sie ist im Trend. Leute wie Leonie kriegen es dann ein bisschen zu spät mit.
Ja.
Ich war meiner Zeit tatsächlich oft voraus. Also ich habe Haremshosen, Beutelhosen getragen, bevor die in waren. Da hieß es immer noch, ich habe einen Schlafanzug an. Tja, es ist wie immer 10 Jahre später geboren. Dann hätte jeder gesagt, was hat die für einen geilen Stil.
Ja.
Und das ist einfach das Schöne bei der Mode. Und wir beide haben uns da jetzt mal damit beschäftigt, was so historisch gesehen irgendwann mal in Mode war, vielleicht auch zurückgekommen ist, aber was eben total krass oder super kurios ist. Und Leonie, dann würde ich dich bitten, mir doch einmal von deiner kuriosen Mode Erscheinung zu erzählen, die du uns mitgebracht hast.
Ja, Erscheinung trifft es, glaube ich, sehr gut. Ich muss dich dafür einmal entführen, und zwar ins frühbarocke Frankreich.
Frankreich ist ja aber auch beliebt für Mode bis heute. Mhm. Na, also freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, es ist auch sehr extravagant, kann ich schon mal verraten. Also wir sind so im Jahr 1620. Da herrschte ein König namens Ludwig der 13.
Wieso hießen die eigentlich alle Ludwig?
War ein guter Name damals. Ich kann es nicht genau sagen.
So viele, die Ludwig heißen, aber ja.
Ja, stimmt. Wir sprachen ja auch schon mal über unseren Märchenkönig. Ne?
Genau, der ja auch Ludwig.
Auch Ludwig.
Aber ganz anders verortet. Ja, aber
genau,
bitte,
aber wie gesagt, wir sind in Frankreich. Und dieser Ludwig hier, der hatte ein kleines Problem. Der hatte nämlich sehr früh schon Haarausfall.
Nein, aber da haben ja auch viele Männer mit zu kämpfen, wenn die so Geheimratsecken haben oder hinten fällt was aus. Und er hatte das auch.
Er hatte das auch, aber er war halt, also er hatte halt die finanziellen Mittel, sag ich mal. Also heute würde man vielleicht auch nochmal in die Türkei fahren, um sich da Haare einzusetzen.
Denk an Jürgen Klopp, das hat auch Geld gekostet.
Richtig. Und das, was der Ludwig gemacht hat, das war auch nicht günstig. Um seine Glatze zu kaschieren, hat er nämlich eine gewisse Perücke anfertigen lassen, die sogenannte Allonge oder Allonge-Perücke, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und damit hat er wirklich eine komplette neue Ära eingeleitet, nämlich die der Puderperücken.
Warte, Puderperücken, sind das diese weißen?
Ja.
Also die so hoch getürmt auch waren, die Marie Antoinette wahrscheinlich auch getragen hat und alles?
Ja, es ist wirklich so, also alles, ne? Es fing halt irgendwie an mit so einer großen, populären Puderperücke in Weiß. Und später wurden da komplette Kunststücke schon fast, also ja doch, also mit kleinen Gärten drinne und alles.
Und gibt's nicht irgendeinen König oder so, der so ein Schiff da drin hatte? Also so eine Perücke, die so aussah wie ein Schiff? Oder vielleicht habe ich das auch nur bei Fluch der Karibik gesehen. Aber ich glaube, irgendwo habe ich das schon mal
aber
gesehen.
Aber das stimmt. Da, ich glaube, Barbossa, der ist da auch ein Fan von den Puderperücken. Und wie gesagt, es fing ja erstmal relativ simpel an. Es sollte erstmal nur eben das kaschieren, was nicht mehr ist. Und im Prinzip wurde das dann später aber wirklich zu so einer, ja, so ein Machtding, ne? Und ja, das hat sein Sohn Ludwig, auch natürlich Ludwig, der 14. dann nochmal auf ein ganz anderes Level gebracht. Man kennt ihn, glaube ich, eher unter dem Namen der Sonnenkönig. Und der ja, lebte ungefähr so von 1643 bis 1715 und der hat daraus so ein gesellschaftliches Statement gemacht. Und das hieß dann auch mal gerne so, ja, etwa 48 Perücken, die der Gute sich anfertigen lassen hat.
Schande, stell mal vor, du müsstest, also Haare gehören ja zum Look dazu.
Ja, voll.
Und wenn du 48 Perücken hast, musst du ja auch zu jeder Perücke das passende Outfit haben.
Aber genau darum ging es halt auch, weil er brauchte ja für die Jagd, für die Zeremonie,
aber für die
Alltag.
Jagd, da haben die Perücken getragen.
Ja, also ich glaube, ganz so praktisch ist das nicht.
Nee.
Aber ist ja it's about the look. Ne? Also das ist halt, da war der Sonnenkönig halt einfach, das war wichtiger. Ne? Das ist irgendwie so wie mit Schuhen, die dann irgendwie wehtun, die zieht man sich dann mitunter trotzdem an. Aber ja, also sein Ziel lag halt wirklich darin, diese Perücken zu benutzen, um Größe, Kontrolle und Ordnung zu inszenieren. Und das hat sich damals über den eigenen Körper, ja, das hat ganz gut geklappt eigentlich. Und ja, ich will dir so ein bisschen was zur Herstellung erzählen, weil das ist ganz schön aufwendig und zeitintensiv. Es gibt verschiedene Materialien, muss man erstmal sagen. Das Rohmaterial ist entweder Menschenhaar, das ist allerdings das teuerste, was du nehmen kannst. Gibt allerdings auch Ziegen- oder Rosshaar. Also da kannst du dann aussuchen sozusagen.
Zwischen Pferd und Ziege, okay.
Ja, oder wenn du halt das nötige Kleingeld hast, auch vom Menschen. Vorbereitung, das spielte auch eine wichtige Rolle, denn diese ganzen Haare, die mussten erstmal sortiert werden, die mussten eingefettet und vor allen Dingen aufgehellt werden, damit du halt diesen schönen, pudrigen Look bekommst.
Kurze Frage dazu.
Ja.
Wenn du sagst, die Haare mussten aufbereitet werden und so, die kamen ja von irgendwo, Pferd und Ziege werden sie ja nicht gefragt haben.
Mhm.
Haben die Menschen die denn freiwillig abgegeben? Weil heute machen das ja viele, dass sie ihre Zöpfe abschneiden und spenden, aber Weißt du das? Haben die das freiwillig gemacht oder war das einfach so, wir laden jetzt mal 30 Leute mit langen Haaren ein, schneiden die ab und sagen, ist für den König?
Ich denke, das ist eine Mischung, was bei ihm war. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eher so eine Art Geschäftsmodell einfach wurde, weil man muss leider auch sagen, zu der Zeit, ja, hat man verschiedene Dienste ja eher angeboten und ich glaube, da war es dann weniger schlimm, sich die langen Haare abzuschneiden, um sich davon ein Leben zu finanzieren und das auch in Anführungszeichen gesetzt. Ich glaube nicht, dass das gereicht hat, um wirklich gut zu leben. Aber generell ist es so, dass daraus auch ein eigener Berufszweig später gebildet wurde und der war auch vom recht hohen Ansehen, nämlich der Perückenmacher. Der hat einen richtig sozialen Aufstieg erlebt. Und ich glaube schon, dass man dann einfach zu diesem Perückenmacher gehen konnte und dann sein schönes Haar verkaufen. Und ja,
hat man halt auch noch sein Taschengeld aufgebessert, im besten Fall.
Ja, eben. Also ich kann dir nicht sagen, was man damals dafür gegeben hat, also was das dann so finanziell ausgemacht hat. Aber ich kann dir sagen, dass diese Perücken auf jeden Fall verdammt teuer verkauft wurden. Aber zu den Kosten komme ich gleich. Ich möchte einmal noch ins Styling einsteigen sozusagen. Denn wie gesagt, das war super aufwendig. Es hat eine Weile gedauert und mit einer Weile meine ich Tage bis Wochen. Und die Formung des Ganzen, das musste ja auch alles so ein bisschen in gewisse Form gebracht werden, das war halt wirklich Handarbeit auf einem, so eine Art Untergestell.
Naja, und die hatten ja damals noch kein Haarspray, oder?
Nee, und man musste dann ja auch erstmal so, damit man das überhaupt auf den Kopf setzen kann, hat man dann irgendwie aus Leinen oder aus Leder, manchmal auch aus Tüll, eben so ein Untergestell gemacht. Und dann wurden die Haare Strähne für Strähne eingenäht. Oder eben geknüpft. Also alleine das ist ja auch so eine Arbeit.
Aber wie viele Stunden saß man dann da?
Tage bis Wochen.
Stell mir ganz schrecklich vor. Und zwischendurch schläft man dann im Sitzen, oder was?
Ja, also das, ich glaube, das ist das harte Leben eines Perückenmachers gewesen.
Krass.
Ja, und dann musst du ja auch noch, damit es so richtig schön lockig wird und so, muss man die dann auch noch feucht einrollen, dann muss man die trocknen und am besten auch noch mit Hitze formen, weil die waren ja wirklich ganz, also nicht mal eben so ein Strudel da auf dem Kopf, sondern die waren ganz pompös eben. Dann kam es zum beliebten Puder. Das hat man dann entweder aus Reismehl, Weizenmehl, Kreide oder Gips genommen. Und das wurde dann aufgetragen. Und jetzt wird es ein bisschen eklig. denn neben dem Puder, damit es halt wie gesagt diese bestimmte Farbe bekommt und auch allgemein den Look, wurde auch Lavendelöl oder Parfüm mit reingemischt.
Ja.
Denn hygienemäßig war das damals nicht so super. Und um halt den Geruch oder eben auch Läuse abzuhalten, hat man die dann parfümiert oder wie gesagt mit gewissen Ölen einfach eingeschmiert.
Aber hat das funktioniert? Ey, ganz ehrlich, gegen Läuse konnte man früher schon nichts machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein bisschen Lavendelöl die Viecher abhält.
Nee, ich stelle mir auch so vor, wie man so eine wunderschöne Teezeremonie in diesen Hallen da hält und dann weißt du, sitzt er dir da gegenüber und spreizt seinen Finger ab und währenddessen treiben die Läuse da oben so ihr Unwesen. Ja,
machen selber eine Teeparty, ich sag's dir.
Genau. Ja, aber trotzdem, es wurde gepudert, was das Zeug hält. Das war halt echt ein tägliches Ritual. Und man stellte sich, übrigens, das war nämlich auch so ein Ding, ne, weil das ist ja auch richtige Schweinearbeit, ne? Also dann hast du das Puder herumfliegen. Und dafür gab es ein spezielles Tuch, ein Pudertuch, ganz originell. Und damit dann einfach dieser weiße Staub nicht im ganzen Raum rumflog und das so verschmutzte, hat man sich dort dann draufgestellt. Also praktisch wie das heutige Spray-Tan. Also,
nicht im Ernst.
Ja. Genau, das muss ja auch alles seine Ordnung haben.
Natürlich, muss es, definitiv.
Ja, und das kostet. Also die Preise variieren stark, wie gesagt, je nachdem, welche Materialien du dir halt aussuchst. Einfache Varianten waren relativ erschwinglich, also für wohlhabende Bürger war das schon mal drin. Aber die Perücken, die Adeligen trugen, die sind heute umgerechnet mehrere tausend Euro wert, also beziehungsweise haben damals schon mehrere tausend Euro gekostet. Und für den Hofstaat war es üblich, halt wirklich mehrere Perücken zu besitzen. Also wenn man jetzt an den Sonnenkönig denkt mit seinen fast 50 Perücken da, das ist echt eine Menge. Und wie gesagt, fürs Volk war das eher so ein geteiltes Glück. Zum einen natürlich super für den Perückenmacher, der daraus eben ja einen neuen Beruf hatte.
Der ja bis heute eigentlich besteht. Also PerückenmacherInnen gibt es immer noch.
Das stimmt, das stimmt.
Die heißen, glaube ich, jetzt anders. Aber es gibt ja schon Menschen, die Perücken herstellen. Also ja. Tatsächlich hat sich daraus ein neuer Berufszweig ergeben, den es bis heute noch gibt und der auch gut ist, dass es ihn gibt.
Absolut. Ganz unproblematisch war das aber trotzdem nicht. Denn während diese Perückenmode so auf dem Höhepunkt war, da litt Frankreich unter verschiedenen Problemen. Also zum einen gab es wirtschaftliche Krisen, also Kriege, ob jetzt gegen die Holländer, gegen die Habsburger oder auch in fernen Kolonien. Aber eben auch Hungersnöte und die Steuerlast für das Volk. Denn diese Kriege, die ich eben erwähnt habe, die kosteten Milliarden von Livres. Und das hat natürlich nicht der Hof bezahlt, sondern der Bauer oder der Bürger.
Sondern die Menschen, die da Steuern abgedrückt haben wahrscheinlich. Ne?
Genau so. Mhm. Und während das für die immer enger wurde,
da haben die da Perücken gekauft.
Ja, genau, mit ihren Läusen. Und es ist halt Wahnsinn. Diese Kluft zwischen Arm und Reich, die hat man wirklich ganz doll gesehen. Und das führte natürlich auch dazu, dass die Leute halt immer unzufriedener wurden. Insbesondere unter der Führung von Ludwig dem 14. Und daher hatte das Ganze dann natürlich auch ein Ende, nämlich mit der Französischen Revolution ab 1789. Da wurde alles, was mit diesem alten Regime irgendwie oder mit der alten Ordnung auch in Verbindung gebracht wurde, radikal abgelehnt. Und das war dann auch der Untergang für die Perücken, die ja als Symbol für Dekadenz und Klassengesellschaft galten. Und die Revolutionäre, die dann später aufkamen, die trugen ganz bewusst natürliches Haar, oft sehr kurz. Und das ging dann auch schon so in die Richtung so antikes Rom, so à la Titus. Und das war einfach so das Zeichen von Echtheit und Gleichheit. Und übrig blieben diese Perücken eigentlich nur noch in offiziellen Berufen, wie jetzt in der Justiz oder in der Kirche, wo sie ja teilweise bis heute als Amtstracht überlebt haben, zum Beispiel in Großbritannien.
Das kennt man ja, glaube ich, so aus dem Fernsehen, so gerade im Gerichtssaal. Das ist so das, was mir auch eingefallen wäre, richtig, dass die da noch sitzen mit ihren weißen Perücken, die natürlich nicht in Form eines Schiffes sind oder riesengroß, aber die haben schon noch diese Locken, die sind weiß, ja, gepudert. Ne? Ja, krass.
Genau, das, wie gesagt, das, die Revolution hat die Perücken gekillt.
Ist auch nicht so schlecht, glaube ich. Also
alleine schon aus Hygienegründen kann man sagen, gut so.
Gut so, definitiv. Also die Revolution hatte definitiv mehrere gute Seiten als die Perücken, dass die weggegangen sind. Ja. Aber trotzdem, ich muss sagen, dass ich tatsächlich gerade ein bisschen schmunzeln musste, weil ich ähnlich gedacht habe wie du, glaube ich,
ja,
weil der Modetrend, den ich dir mitgebracht habe, der geht noch viel, viel weiter zurück, mhm, aber der hat witzigerweise seinen Weg auch nach Frankreich gefunden,
okay,
und witzigerweise ist der Sonnenkönig auch involviert und
okay, spannend, ja.
Da kann man sich ein Bild von ihm machen. Ich glaube, von Ludwig dem 14. haben wir nach dieser Folge auf jeden Fall ein komplettes Bild, wo wir einmal wissen, wie dieser Mensch wirklich rumgelaufen sein muss. Und da möchte ich gerne direkt eigentlich mal einsteigen, Leonie.
Ja, unbedingt.
Denn ich habe dir ein Modestatement mitgebracht, was wir heute eigentlich eher mit Weiblichkeit verbinden, mit Drag oder was wir auf den Fashion Weeks noch ganz, ganz viel finden. Früher aber war das tatsächlich knallharte Männlichkeit und ich glaube, das können sich viele gar nicht vorstellen.
Ich überlege die ganze Zeit, Strumpfhosen oder High Heels?
Gar nicht so schlecht. Es sind tatsächlich High Heels,
okay,
denn die wurden in früheren Zeiten ursprünglich von Männern getragen.
Mhm.
Und ich muss zugeben, ich wusste das nicht.
Ich kenne ein Bild von Ludwig, da trägt er, glaube ich, auch so eine, ich glaube, relativ gelbliche oder blonde Puderperücke da.
Ja.
Und da hat er auch so Schuhe an, die sehen schon recht feminin aus. Deswegen, ich habe gerade wieder so ein Bild, was mir so im Kopf aufploppt. Aber erzähl erst mal weiter.
Ja, das Ding bei den High Heels ist, also ich glaube, jede Frau und auch andere Menschen, die diese Schuhe einfach gerne tragen oder nicht gerne tragen, muss man ja auch sagen, die wissen, dass die einfach super unbequem sind. Und ich finde, das ist auch kein Schuh, in dem man gerne läuft. Also das wäre einfach eine Lüge. Wenn jemand sagt, das ist mein Schuh, den ich jeden Tag anziehe, ich glaub's euch nicht. Es tut mir leid.
Ich glaube, wenn, dann haben die ganz spezielle Füße.
Vielleicht sind das so Ballerina-Füße.
Ja, ich glaube, manche Menschen werden mit High-Heels-Füßen geboren.
Ich bin's nicht.
Ich auch nicht.
Also ich habe eher solche Füße, diese sind, nein, ich möchte nicht so gerne
wir
so
gehen hoch. Da jetzt nicht drauf ein.
Füße sind auch ein unschönes Thema, deswegen habe ich es rausgesucht.
Finde ich super.
Über Füße und Schuhe redet man so selten, weil ich bin auch so ein Mensch, ich gucke gar nicht auf die Schuhe. Aber früher hat man eben doch auf die Schuhe geguckt, aber was interessant bei den High Heels ist, dass sie ihren Ursprung gar nicht in irgendwelchen Modezeitschriften haben, wie man heutzutage vielleicht denkt, sondern eigentlich auf dem Rücken der Pferde. Und das finde ich wirklich einen sehr spannenden Fakt, denn eigentlich geht das ganz, ganz weit zurück ins 10. Jahrhundert, wow, zu den persischen Reitern.
Okay, jetzt bin ich ein bisschen geschockt. Also das
hätte man jetzt nicht unbedingt erwartet, oder?
Nee, gar nicht. Also vielleicht bin ich da auch so ein bisschen kultureller Banause, aber das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ich auch nicht. Also du hast recht, Frankreich assoziiert man schon ein bisschen, so diese Gemälde, die man auch im Kunstunterricht gesehen hat. Ja, die hatten mal hohe Schuhe an,
ja,
aber die standen ja auch viel. Also die mussten damit ja nicht viel laufen. Und diese persischen Reiter im 10. Jahrhundert, das waren eben Männer, die so richtige Krieger waren. Also die sind in den Krieg gezogen und die sind eben auf Pferden geritten. Und um Bogen schießen zu können und sehr stabil im Sattel zu sitzen, brauchten die Schuhe mit einem Absatz, der eben so in diesem Steigbügel festsitzt.
Ach, okay.
Und das waren tatsächlich dann Schuhe mit einem sehr hohen Absatz.
Das macht Sinn. Also einfach so als Verankerung.
Ja, genau, damit du nicht rausfällst. Also durch diesen hohen Absatz warst du einfach fest im Steigbügel drin, ja, und bist nicht so leicht runtergefallen. Und das war natürlich, wenn du Pfeil und Bogen noch mit in der Hand hattest und so, war es einfach praktisch. Also es hatte nicht viel mit Ästhetik zu tun, ehrlich gesagt. Also es war einfach praktisch und funktional. Und so war der Look dann eben auch sehr robust, männlich und natürlich kriegerisch.
Mhm. Aber dann ging es ja in erster Linie darum, dass man halt auf seinem Ross gut sitzt. Und sind die denn auch damit gelaufen tatsächlich?
Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Also da habe ich jetzt wenig zu gefunden, aber ich glaube, es war so, in der Schlacht saßen die ja auch viel, wenn sie nicht runtergeschossen wurden. Das hört sich ja so schlimm an, aber es ist ja,
ja
so.
Ja.
Und wenn die geritten sind, war das wichtig, weil wenn die dann wirklich, aber haben die sich die Schuhe ausgezogen?
Ja,
wenn
das es dann ist mit die Frage, ne?
Vielleicht mit dem Schwert weiterging oder so? So im Nahkampf? Nee, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich glaube, dann blieb der Schuh auch irgendwie an. Aber dann kriegst du halt irgendwie einen ganz anderen Flair, wenn man sich überlegt, dass sie dann auf ihren High Heels da gegeneinander anstockeln. Weißt du das?
Schlachten in High Heels. Interessante Vorstellung, aber es ist tatsächlich passiert. Spannend. Wie gesagt, im 10. Jahrhundert, das ist wirklich so, so lange her. Und das heißt eben, damals war es eher ein Accessoire fürs Schlachtfeld und nicht, ja, eben so, wie wir es heute kennen, so auf dem Laufsteg unbedingt, um auch einfach gut auszusehen. Das muss man ja auch sagen. So ein bisschen ist der Schuh ja dafür da, dass man gestreckt wird, ne, dass man ein bisschen höher kommt und alles. Und ja, man muss dazu sagen, dass der High Heel irgendwann dann seinen Weg nach Europa gefunden hat. Also der war nicht die ganze Zeit so fern, sondern hat ein bisschen gedauert, aber er ist tatsächlich im 16. Jahrhundert, okay, dann wegen eines persischen Herrschers, Schah Abbas der Erste war das, rübergekommen, weil der eine der größten Armeen seiner Zeit hatte.
Das ist ja ein bisschen enttäuschend, dass der nicht Ludwig heißt.
Ludwig kommt ja gleich noch, du wirst nicht.
Ja, stimmt, den haben wir ja noch in der Hinterhand.
Ne? Und Schah Abbas der Erste wollte eben diplomatische Beziehungen mit Europa aufbauen und ist dann mit seiner gesamten Delegation 1599 in Absatzschuhen nach Deutschland und Spanien gekommen. Und die haben das gesehen und die waren so, oh,
richtig Eindruck hinterlassen.
So, hohe Schuhe, oh mein Gott. Und dazu muss man vielleicht einmal einordnen, dass Europa im 16. Jahrhundert sehr, sehr fasziniert war vom Orient. Der war so weit weg, der war so irgendwie so fern, aber total exotisch. Mhm. Die Leute haben darüber geguckt und fanden das sehr geheimnisvoll. Man kennt ja auch diese Märchen aus 1001 Nacht.
Ja.
Und dann gab es eben auch Reiseberichte von Menschen wie Marco Polo, die auch davon erzählt haben, von Kaufleuten, die dann Stoffe, Gewürze und so mit rübergebracht
haben. Die Seidenstraße,
haben. Genau, ja. Und die fanden es einfach so ultra spannend und waren da so richtig fasziniert von. Aus heutiger Sicht war es natürlich auch sehr romantisiert, das Bild, was sie davon hatten. Mhm. Aber die waren einfach beeindruckt und alles, was fremd war, fanden die toll. Und dann kamen eben diese Männer mit den hohen Schuhen an. Und da hat sich Europa bzw. die Adligen von Europa gedacht, das ist so toll, das ist so anders, das finden wir gut und nehmen das jetzt einfach mit zu uns rüber. Weil so funktioniert Mode ja auch. Also ja. Mode kommt und geht, aber Mode kommt auch viel rüber und man adaptiert das dann. Und ganz, ganz wichtig dabei ist eben Ludwig der 14., was du gerade eben schon gesagt hast, der Sonnenkönig, ist er ja eher darunter bekannt. Und ja, er war begeistert von diesem Trend aus zwei einfachen Gründen. Er war ein absoluter Modefan und ich glaube, das hat man gerade bei Leonie schon rausgehört. Also wer fast 50 Perücken hat, wesentlich auch noch hohe Schuhe.
Ja, der greift gerne mal in die Tasche für den
genau.
Look.
Genau, und das war dann für ihn ja auch nicht so schlimm. Und der zweite Grund ist fast ein bisschen banaler, der war einfach klein. Und Ludwig wollte gerne ein bisschen höher kommen und hat sich dann eben Schuhe anfertigen lassen, die teilweise 10 cm hohe Absätze hatten.
Gott.
Die waren auch rot.
Und dann auch noch seine Perücke, der war ja über 2 Meter, der Mann.
Genau das. Aber das ist das, was du auch vorhin meintest mit diesem, man demonstriert dadurch auch ein bisschen Macht.
Ja.
Man sieht anders aus als die anderen und man ist viel, viel größer und hatte dann 10 cm hohe Absätze, die Perücke. Und die Absätze sind auch noch so herausgestochen, weil die rot waren, also wie diese Louboutins, die ja heute auch super teuer sind, die ja auch diese rote Sohle haben, wenn du das weißt.
Du, ich guck dich gerade an wie ein Auto.
Ich
Weil, ja, man merkt es, ich bin ein reiner Sneaker-Mensch. Also, wenn du jetzt mit bekannten Schuhmarken kommst, dann kann ich nur so tun, als ob, weil, da bin ich raus.
Es wird bestimmt vielen anderen Leuten auch so gehen, aber diese Schuhe sind heute noch super teuer und haben eben auch diese markante rote Sohle, die man halt sieht, wenn man läuft.
Hat das was mit der Teufel trägt Prada? Sind das die Schuhe?
Doch, ich glaube, das sind die.
Ah, okay,
genau.
Okay, ich bin im Game. Alles
Leute,
gut.
Die Filme gucken, die wissen jetzt, wovon wir sprechen.
Ja.
Und diese Schuhe, die mit dem roten Absatz, die 10 cm hoch waren, die Ludwig getragen hat, die durfte quasi nur er und seine engsten Vertrauten tragen. Also dadurch kam natürlich auch diese Spaltung halt von den Leuten, die halt nicht im Adel waren und alle anderen, weil man hat sich da ein bisschen, ja, abgesetzt und hat gesagt, wir haben Macht, wir sind exklusiv und wir besitzen eben hier die Herrschaft. Und ja, das fanden eben andere Königshäuser auch gar nicht so uninteressant. Und so ist zum Beispiel Charles II. Von England einfach mit auf den Zug aufgesprungen und hat sich die Schuhe auch mal anfertigen lassen.
Ja, du, so ist das. Ne? Man guckt sich, wie mit den Adidas-Taschen. Man guckt sich das ab und denkt sich, das brauche ich. Aber nicht jeder fährt halt in die Türkei, um sich das zu holen.
Das Nein, das denke ich nicht. Und so wurde es halt von Persien nach Europa gebracht. Und die High Heels sind dann immer mehr ein Statussymbol geworden, eben weil sie so unpraktisch waren und die Leute damit ja nicht laufen konnten. Das, was wir gerade gesagt haben. Also die waren teilweise zu hoch. Man konnte damit nicht arbeiten. Heißt, man hat eben arbeiten lassen.
Ja.
Finde ich eigentlich eine Maßnahme. Also wenn es heute noch funktionieren würde, wäre ich dabei.
Ich sehe dich hier schon so über den Flur so stolpern. Aber apropos, ich habe ja so ein Kopfkino im Kopf, so dass man sich das vorstellt. Die haben sich ja auch nicht selber angezogen, sondern meist gab es ja irgendwie einfach jemand, so ein Diener.
Oder die ankleidende Person, ne? Die da
so
alles gemacht hat.
Richtig. Und ich stelle mir gerade vor, wie er sich halt seine ganze Robe und alles da irgendwie zusammengesucht hat und dann, ja, diese ankleidende Person ihn auch in Schale geworfen hat. Und dann dieser Moment kam, wo er diese 10 cm High Heels angezogen hat und diese ersten Laufversuche, ne?
Die hätte man gern gesehen, oder?
Oh, so gerne.
Wie auf Stelzen wahrscheinlich.
Allem, dann darfst du ja auch als Person, die da jetzt gerade arbeitet und dem das, also dem ja auch noch ein gutes Gefühl am besten vermittelt, da darfst du ja, er muss ja ernst bleiben. Du kannst ja nicht sagen, du Ludwig, also.
Ich will ja nicht sagen, das
sehe ich nicht.
Das ist sehr makaber, aber ganz ehrlich, meinst du nicht, dass da auch manche Leute echt ihr Leben gelassen haben, wenn sie vielleicht doch mal gelacht haben über den König?
Ich glaube.
Ich kann es mir auch vorstellen, da ernst zu bleiben, wenn man das sieht und man denkt, das sieht so dumm aus. Auch einfach und so verrückt. Ja, schon
dann hast du da auch noch so einen Guido Maria Kretschmer sitzen, der sagt, du, der Schuh, der tut nichts für dich. Ja, also ich glaube, da sind die Köpfe gerollt. Das glaube ich auch.
Ich glaube das auch. Und Frankreich war, also das kann man hier einmal festhalten, wirklich zu dieser Zeit, also die hatten eine absurde Modewelt. Also Leonie hat von den Perücken erzählt, ich jetzt von den High Heels. Die haben aber auch, was du auch schon angeteased hattest, auffällige Strumpfhosen getragen, die hatten Spitzenhemden an und das alles in der Männermode. Das sind ja Sachen, die wir auch heute noch eher als weiblich konnotieren, was jetzt eher halt einfach der Frau zugeschrieben wird. Also das ist ja eher weniger. Und damals in Frankreich war es total männlich. Es war einfach männlich und es hat Herrschaft ausgedrückt.
Dann rochen die auch noch so nach Lavendelöl.
Ja.
Ja, Zeiten ändern sich.
die Zeiten ändern sich. Und ja, das war dann da auch ein bisschen. Also man muss vielleicht da einmal kurz einen Exkurs machen. Der Schuh kam natürlich auch irgendwann zur Frau. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Schuh ausgiebig nur bei den Männern getragen wurde. Am Hofe haben Frauen die dann auch getragen. Die haben da aber dann schon eine deutlich andere Bedeutung bekommen. Also die Frauen hatten zu der Zeit sehr weite Reifröcke an und dann sollten da eben so kleine, schmale Füße rausgucken, damit die auch ein bisschen höher gekommen sind. Und man sollte einfach zart und feminin wirken und eben auch fragil. Und so kam dann so ein bisschen da schon so modetechnisch dieser kleine Bruch, dass man gesagt hat, okay, dieses Unisex-Accessoire, was es ja eigentlich war, ist dann doch eher so ein bisschen geschlechterspezifisch geworden. Und ja, der richtige Bruch kam dann tatsächlich, das hast du bei Ludwig gerade eben auch schon angeschnitten, mit der Französischen Revolution. Das brauche ich jetzt nicht nochmal alles erzählen. Aber als dann Frankreich und Europa sich tatsächlich gedreht haben, der Wind sich gedreht hat, es um Gleichheit, Vernunft und Bodenständigkeit ging, hat man es in der Mode auch gesehen. Die wollten auf dem Boden der Tatsachen bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann ist der High Heel eben weggegangen. Das passte nicht mehr so, das war zu dekadent, das wollte man nicht mehr. Und es war dann einfach, Männer haben klare Linien getragen, praktische Kleidung und einfach keine Absätze mehr. Das war kein Ding. Also kein Schnickschnack mehr, wollten die einfach nicht. Ja, und dann war es komplett verschwunden aus der Männermode, hat keine Rolle mehr gespielt. Und bei den Frauen war das so, die haben es weitergetragen. Und dann wurde es immer mehr so mit Eleganz und auch Sexiness verbunden. Aber diese Fragilität war eigentlich das Entscheidende. Also es war schon so, man wollte der Frau so ein bisschen diese Stabilität wegnehmen, was ja in der Modewelt leider viel war.
Oh, das ist krass, ne, wenn man das so hört. Ja.
Und gerade bei Frauenmode ist es sehr spannend, weil auch als es noch keine Hosen gab und so, es war immer diese Einbeinigkeit, die man hatte. Man hatte einen Rock an, die auch teilweise eng waren oder viel zu ausladend. Man konnte sich schlecht bewegen. Und dann noch dieser hohe Schuh dazu. Ja, und schon konntest du ja eigentlich nichts mehr machen.
Ja.
Und solltest du auch nicht. Du warst ja eigentlich ein bisschen Deko.
Ja, ich glaube, das war dann wirklich noch so, das war dann noch erlaubt, ne? Dass man dann dafür diese Weiblichkeit extrem dargestellt hat und dann auch sehr auf schick. Und das war ja eigentlich vorher auch eben diesen Adligen super wichtig, dass sie selber da auch in diese Richtung gehen. Und so hat man sich das doch ein Stückchen behalten, würde ich schon fast sagen.
Ja, und ich finde es halt krass, wenn man so diese ganze Geschichte einmal hört, dass man so merkt, so ein Symbol, was heute komplett für Frauen steht, also ich glaube, die wenigsten Menschen assoziieren das wirklich mit männlich gelesenen Menschen, ist aber eigentlich urmännlich gewesen in früheren Zeiten. Und so ein bisschen merkt man das auch in der Modewelt. Also so ein bisschen was verändert sich da schon. Also es gibt so Designer, Rick Owens und Marc Jacobs, wer die kennt. Oder natürlich auch Popstars wie Harry Styles. Das ist vielleicht eher ein Begriff für die Gen Z. Die brechen schon bewusst mit diesen Normen und ziehen auch mal hohe Schuhe an oder krassere Schnitte, die eigentlich eher weiblich gelesen sind und machen da so ein bisschen nochmal so einen Bruch rein. Was auch, finde ich, gut ist.
Ich finde es auch total cool. Also auch dieses, was ja auch eine Zeit lang so extrem war, diese Farben, ne? Von wegen Junge, wenn er geboren wird, kriegt er eine blaue Decke und das Mädchen eine rosane. Das war ja eine Zeit lang wirklich so, ja, ein bisschen fest und dass es einfach alles ein bisschen neutraler ist und vor allen Dingen offener, dass jeder entscheiden darf, was er tragen möchte, womit er sich wohlfühlt. Das ist mir auf jeden Fall sehr lieb. Das finde ich schön daran.
Und ich glaube, genau das könnt ihr eigentlich heute auch mitnehmen. Wenn ihr Bock habt, High Heels zu tragen, macht das. Also auch, ob sie bequem sind oder nicht. Es gibt Menschen, die finden sie bequem.
Also empfehlen kann ich es nicht, aber wenn ihr Bock drauf habt, dann go for it.
Wenn ihr Lust habt, eine riesige Perücke mal auszuprobieren, dann macht das ebenfalls.
Ja,
aber Leonie, das war auf jeden Fall meine kuriose Modeerscheinung, die ich dir mitgebracht habe. Wie gesagt, witzig, dass sie beide so in Frankreich verortet sind.
Ja, aber finde ich, also es ist gar nicht so überraschend, finde ich, weil das ist ja wirklich Frankreich, du hast es zu Beginn gesagt, das ist wirklich die Stadt der Mode.
Ist heute geblieben einfach.
Ist heute, ja.
Ne, und deswegen kommentiert gerne einmal bei Spotify, welchen kuriosen Modetrend ihr vielleicht schon mal mitgemacht habt, weil das ist auch sehr spannend.
Unbedingt.
Hattet ihr auch diese komischen Zopfbänder, von denen Leonie gesprochen hat? Oder wollt ihr mal Perücken oder andere High Heels ausprobieren? Lasst uns das gerne wissen.
Ja, und lass mich vor allen Dingen nicht hängen mit diesen Adidas-Taschen. Ich komme mir jetzt richtig doof vor, wenn das wirklich nur so ein Ding bei uns auf dem Land war und ich das komplett falsch eingeschätzt habe.
Wir hoffen es mal nicht. Also teilt es gerne mit uns. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder, dann mit neuen kuriosen Geschichten.
So ist es.
Und damit sagen Leonie und ich für heute Tschüss.
Tschüss, auf Wiederhören.